Podcast von Regina Jonas zu heutigen Rabbinerinnen. Es ist ein ganz normaler Schultag in einer Religionsstunde, als wir mit dem Infoblatt Mazel Wort einen Wettbewerb der Leo-Trepp-Stiftung für SchülerInnen der 9. und 10. Klassen konfrontiert wurden. Wir sind 6 evangelische und katholische SchülerInnen, die in ihrem Alltag bislang keinen Kontakt zu jüdischen MitschülerInnen bzw. zum Judentum hatten, keine Vorstellung davon haben, wie jüdisches Leben heutzutage aussieht. Wir, Laura, Melanie, Philipp, Vanessa, Biane und Nele, sind offen, die Kultur kennenzulernen. Deshalb haben wir uns für einen Podcast mit dem Schwerpunkt zukünftige Rabbinerinnen entschieden, um an diesem Wettbewerb teilzunehmen.
1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland soll es bereits geben. Wir sind überrascht, denn das hätten wir nicht gedacht. In unserer Schule kennen wir keine SchülerInnen mit jüdischem Glauben. Also versuchen wir uns über das Judentum Informationen zu beschaffen. Was ist eigentlich das jüdische Leben? Worauf muss man als Außenstehender achten? Warum gibt es in unserem Spandauer Lebensalltag kaum Begegnungen mit jüdischen Personen? Christen und Muslimen, Atheisten und Zweifler, all das ist uns aus unserem Alltag bekannt, aber nicht jüdisches Leben.
Die Welt besteht nun einmal durch Gott aus 2 Geschlechtern und kann nicht auf Dauer nur von einem Geschlecht gefördert werden.
Dieses Zitat stammt von einer Frau, die den Berufswunsch hatte, Rabbinerin zu werden, Regina Jonas. Regina Jonas, eigentlich Regine Jonas, geboren am 3. August 1902 in Berlin als Tochter eines jüdischen Kaufmanns, ermordet am 12. Dezember 1944 im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Ihren Berufswunsch, Rabbinerin zu werden, hegte sie schon lange. Sie fühlte sich dazu berufen und sagte selbst einmal dazu:
Ich kam zu diesem Beruf aus dem religiösen Gefühl, dass Gott keinen Menschen unterdrückt, dass also der Mann nicht die Frau beherrscht.
Ein Beruf also, der für eine Frau in der damaligen Zeit durchaus ungewöhnlich und bis dahin ausschließlich Männer vorbehalten war. Als sie 1935 endlich ihre Ordination erhielt, war sie die erste deutsche Rabbinerin weltweit. Von da an arbeitete sie bis in die 1940er Jahre als Rabbinerin in verschiedenen jüdischen Gemeinden. Zu ihren Aufgaben gehörte es, Religionsunterricht zu geben, Vorträge in jüdische Gemeinden zu halten, rabbinisch-seelsorgerische Betreuung in jüdische sozialen Einrichtungen durchzuführen und religiöse Feste für Jugendliche und Erwachsene zu leiten. So erarbeitete sie sich den Ruf, eine eindrucksvolle Predigerin, einfühlsame Seelsorgerin und Trösterin zu sein. Trotzdem fragte sie sich immer wieder, ob eine Frau überhaupt das rabbinische Amt bekleiden darf. Sie kam zu dem Schluss,
dass dem fast nichts Halachisches außer Vorurteil und Ungewohntsein entgegenstehe.
Dass Vorurteile und fehlende Kenntnisse gegen weibliche Rabbinerin stünden, war das eine. Das andere Argument hob die empathische Seite der Frau hervor. Weil sie mit ihren Qualitäten wie Mitgefühl und anderen sozialen Fähigkeiten besonders als Rabbinerin geeignet seien. Eine unbeirrte, mutige Einstellung, die zeigt, mit welchen Widerständen sie zu kämpfen hatte und woran sich Regina Jonas in den Anfangsjahren des 20. Jahrhunderts nicht messen lassen wollte. An Tradition und Vorurteilen. Denn einen Beruf auszuüben und zu ergreifen, der bis dahin a. nur Männer vorbehalten war und b. für jeden jüdischen Gottesdienst ausschließlich 10 Männer brauchte, verlangt viel Kraft, Beharrlichkeit und Durchsetzungsvermögen. Regina Jonas' Antrieb waren ihre Berufung und ihr Bestreben nach Geschlechtergerechtigkeit. Die machten sie stark, sich gegen Vorurteile gegenüber Frauen in diesem Amt durchzusetzen. Zudem achtete sie darauf, dass
ein jeder die Pflicht habe, ob Mann oder Frau, nach den Gaben, die Gott ihm schenkte, zu wirken.
Wenn dieser Wille und die Berufung, etwas zu erreichen, vor gut 80 Jahren aufgebracht worden sind, wie sieht es damit heute im Judentum aus? So fragten wir uns, gibt es heute ebenso Frauen, die gerne Rabbinerin werden möchten? Und wenn ja, was reizt sie daran? Welchen möglichen Vorurteilen, Herabsetzungen oder Widerständen sind Rabbinerinnen ausgesetzt? Was bedeutet der Beruf Rabbinerin für die Frau selbst, für ihre Familie oder Gemeinde? Welche Aufgaben nehmen sie heutzutage wahr? Das alles wollten wir wissen und gingen auf Spurensuche.
nach Potsdam. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln dauert es knapp eine Stunde. Dann stehen wir auf dem Bahnhof und orientieren uns Richtung Universitätscampus. Zufällig treffen wir den Studienkoordinator Martin Kujawa vom Abraham-Geiger-Institut, der mit uns den Weg vorbei an wunderschönen, restaurierten, pompösen Gebäuden der Potsdamer Universität geht. Alles ist in rosa, gold und grün gehalten. Wir durchqueren den Campus fast bis zum Ende und bleiben vor einem flachen, in rosa gehaltenen Gebäude stehen. Völlig unauffällig, ohne hebräische Schriftzeichen, Symbole und ohne Bewachung erscheint das Gebäude eine ehemalige Orangerie. Inmitten dieser Prachtbauten scheint das Abraham Geiger und Zacharias Frankel-Kolleg fast unterzugehen. Wir sind komplett überrascht und erstaunt. Nichts deutet von außen darauf hin, dass es sich bei der ehemaligen Orangerie um ein Haus für jüdische Theologie handelt. Seit 1999 bildet das bestehende Kolleg liberale RabbinerInnen aus und ist damit das erste liberale Rabbinatseminar in Mitteleuropa nach der Shoah an den Juden. Hier studieren also angehende liberale und traditionell orthodoxe RabbinerInnen in einem fünfjährigen Studium. Welch ein Glück für uns. Mit Hilfe und Vermittlung des Studienkoordinators Martin Kujawa lernen wir zwei Rabbinatsstudentinnen kennen, die sich unsere Fragen in einem Interview stellen wollen.
Martin Kujawa schließt uns eine massive Eingangstür auf, von der wir dachten, dass sie eigentlich eine Seitentür sei. In einem Innenhof entdecken wir Girlanden und Stuhlgruppen, Dekorationsreste einer Feier. Alles, das hier stattfindet, wirkt irgendwie beschützt. Durch eine zweite Tür kommen wir in einen Vorraum, der uns in eine Synagoge führt. Ungewöhnlich auch, als uns allen, egal ob Schülerin oder Schüler, eine Kippa angeboten wird. Denn der Raum, den wir anschließend betreten, ist die innenliegende Synagoge. Beeindruckend, modern, hell und sehr schlicht. Die Farbe Weiß dominiert. Alles riecht noch neu, nach Holz. Hier erzählt uns die traditionell orthodoxe Rabbinatsstudentin Irene Mutzas-Kalpe, dass sich alle Studierenden wochentags zum Gebet in der Synagoge versammeln. Jede Person, egal welchen Geschlechts, hat einmal den Gebetsvorsitz inne. Das beinhaltet auch, dass die Person aus den wunderbar verzierten Tora-Rollen vorliest. Das ist nun unser erster Eindruck von jüdischem Gebetsleben.
Eine zweite Sichtweise erleben wir in unserem Interview mit jeweils einer liberalen Rabbinatsstudentin Abigail Ben-Dorinif und einer orthodoxen Studentin Irene Mutzas-Kalpe. Schnell wird bei beiden klar, dass sie jeweils aus einer nicht-religiösen Familie stammen und zur Überraschung ihrer Familien diesen Berufswunsch äußerten. Sie treffen auf unterschiedliche Reaktionen. Wir zitieren Abigail:
Ich bin eine liberale Jüdin, aufgewachsen in Israel mit orthodoxen und ultraorthodoxen Juden, stamme aber aus einer nicht-religiösen Familie. Ich wollte zur Überraschung meiner Familie Rabbinerin werden, weil es natürlich sein sollte, jüdisch zu sein und zu leben, ohne dass die Kleidung und das Äußere hierüber Auskunft gibt.
Und Irene ergänzt:
Als ich den Wunsch äußerte, Rabbinerin zu werden, gab es Diskussionen innerhalb der Familie. Jüdische Freunde lehnten meine Entscheidung ab und sagten: Du kannst keine jüdische Rabbinerin werden. Eine Frau darf keine Rabbinerin werden. Aber ich verstehe mich als Feministin, obwohl ich traditionell orthodox bin. Und so sagte ich mir: Du musst dazu stehen, du musst stark sein, andere Auffassungen interessieren mich nicht. Vorurteile und Hass entstehen nur gegenüber dem, was man nicht kennt.
Diskussionen und Unverständnis erfahren beide in ihren Familien. Ebenso müssen sie erklären, was ein weiblicher Rabbi ist. Beide kamen aus einem jeweils anderen Herkunftsland. Abigail brachte ihre israelischen Vorstellungen mit, dass das Judentum irgendwie zum Alltag dazugehört, weil es im öffentlichen Leben immer präsent ist. Und trotzdem sollte deutlich werden, dass jüdisches Leben und jüdische theologische Studien zu einem Alltagsleben einer Familie und einer Frau dazugehören können. Und dass es nicht nur meint, die Regeln und Religionsgesetze zu überwachen bzw. einzuhalten. Während sich Irene als Spanierin gegenüber dem Katholizismus in ihrer Heimat abgrenzen musste. Sie erinnerte sich an die jüdischen Wurzeln der Großmutter und wollte mehr darüber erfahren. Zusätzlich kamen anfängliche Vorbehalte gegenüber Deutschland dazu, als kaltes und distanziertes Land. Seit 5 Jahren erlebt sie Deutschland nun von einer ganz anderen Seite und ist begeistert. Freundliche und nette Menschen, warmherzig, die das Leben genießen. Fast so wie in ihrer Heimatstadt Barcelona. Und mittlerweile ist ihre Familie jetzt ebenso glücklich und zufrieden mit ihrer Entscheidung.
Es hat lange gedauert, bis Frauen Rabbinerinnen werden konnten, auch wenn sie inzwischen circa die Hälfte der Studierenden an den Rabbinerschulen ausmachen. Heute gibt es in Deutschland 63 Rabbiner und 8 Rabbinerinnen. Eine davon ist die orthodoxe Rabbinerin Gesa Ederberg, eine andere ist die liberale Rabbinerin Alina Traeger. Traeger ist seit der Shoah die erste in Deutschland ordinierte Rabbinerin und die zweite Rabbinerin überhaupt, die am Abraham-Geiger-Kolleg ausgebildet worden ist. Nach Regina Jonas gab es 72 Jahre keine weiteren Ordinationen.
Es ist wirklich unglaublich, dass ich die zweite ordinierte Rabbinerin bin.
So die liberal-jüdische Traeger. Welche Bedeutung es für sie habe, Rabbinerin zu sein, fasst sie in einem Zeitungsinterview wie folgt zusammen.
Dass es viel Bereitschaft, Kompromisse zu schließen zwischen Gruppen und Gemeindemitgliedern. Man muss immer zwischen den Interessen anderer Positionen beziehen und zugleich für alle zugänglich sein. Sie müssen sich nicht als Frau beweisen, sondern vielmehr als Rabbinerin. Da kommen Sprüche, seufzte sie. Ich muss mich eben mehr beweisen als die Männer. Trägt ein Mann einen Gebetsschal, wird er für einen Rabbi gehalten. Eine Frau eben nicht.
Ab und zu sei sie mit Vorurteilen der männlichen Kommilitonen konfrontiert gewesen, die der Ansicht waren, dass eine Frau als Rabbinerin bestimmte Dinge nicht so gut könne, da sie zu emotional reagiere. Da hilft nach Traegers Meinung nur ein Austausch, um Klischees abzubauen.
Was macht eine fertig ausgebildete Rabbinerin? Welche Tätigkeiten übt sie aus, fragten wir uns. Und wie ist es, Rabbinerin zu sein? Das wollten wir wissen. Dazu Irene, die orthodoxe Rabbinatsstudentin.
Ich sehe meine Aufgaben als Rabbinerin in der Seelsorge, in den Krankenhäusern und Altenheimen. Ich kann mir zwar auch eine akademische Laufbahn vorstellen, aber eigentlich will ich nach meiner Rückkehr nach Barcelona eine Gemeinde leiten und feministische Arbeit oder Genderfragen vorantreiben.
Ein vielfältiges Aufgabenspektrum hat Alina Traeger in ihrer Oldenburger Gemeinde zu absolvieren. Sie feiert den Sabbatgottesdienst, macht Erwachsenenbildung und Seelsorge, leitet eine Sonntagsschule für Kinder und Jugendliche sowie den Bar- und Bad Mitzwa-Unterricht. Des Weiteren kümmert sie sich um die Aufnahme neuer Mitglieder und predigt. Doch es wird noch mehr von ihr erwartet.
Eine Rabbinerin hat eine Vorbildfunktion. Meine Handlungen müssen bedacht sein, sagt sie. Daran muss man sich erst gewöhnen, immer unter Beobachtung zu stehen.
Demnach ist neben dem sozialen Auftrag auch die Unterweisung in der Gemeinde wichtig. Die Aufgaben im Alltag sind die gleichen, die auch ein männlicher Kollege wahrnimmt. Und da es mittlerweile fast alle Berufe auch für Frauen gibt, warum dann nicht auch den Beruf der Rabbinerin? So fragt Alina Traeger einmal.
Jüdisches Leben in Deutschland zeigt sich nach 1700 Jahren vielfältig und sichtbar. Nicht nur in den Gemeinden, die angewachsen sind, unter anderem durch den Zuzug von russischen Juden aus der ehemaligen Sowjetunion. Auch in der Zeitung Jiddische Allgemeine und in den sozialen Medien, zum Beispiel durch Twitter oder Instagram, werden junge Menschen angesprochen. Dort sind viele Aktivitäten zu finden oder es werden jede Menge Beiträge gepostet, Themen diskutiert. Eine lebendige Gruppe sei dort, die sich weiterentwickelt und die jüdische Traditionen aufgreift, fortführt und ins 21. Jahrhundert transportiert. Sie alle bezeugen, dass jüdisches Leben wieder nach außen getragen werden darf, dass es einen Raum der Achtsamkeit, der Toleranz gibt, so Irene, die Rabbinatsstudentin. Jüngstes Beispiel dafür sei das Outing einer queeren Rabbinatsstudentin, die ihren Privatstatus öffentlich machte.
Sich öffnen, einladen, mitsprechen, überraschen, Widersprüchliches zulassen, zuversichtlich sein dürfen, zunehmend selbstbewusst und zugleich auch bedroht. Das könnte die Vielfalt des Jüdischseins sein, die nicht im äußeren Erscheinungsbild, traditionellen Äußerungen oder am Beruf festgemacht wird. So sieht es auch die orthodoxe Rabbinerin Sarah Hurwitz, wenn sie davon ausgeht, dass es neben den Berufen der Ärztin und Lehrerin auch den der Rabbinerin notwendigerweise geben sollte.